Die Schnitter der Tafelrunde. Podcast voll auf die Fresse mit Chris und Benny.
Alright, guten Morgen, Freunde der indischen Brotsuppe.
Morgen, auch von mir.
Benny, dir geht's gut?
Soweit, ja, danke, soweit. Alles bestens.
Sehr schön.
Wetter ist, hat sich ein bisschen beruhigt die letzten Tage, zum Glück.
Ja, ich finde es schade, der ganze Schnee ist weg, hat ja erst jetzt schön Montag geschneit, aber jetzt ist der ganze Scheiß schon wieder weg und es hat gepisst die letzten Tage, aber naja, ne?
Ah, da ist die Laune schon wieder besser auf jeden Fall.
Die Laune ist besser, wenn man mal davon absieht, dass Harakiri for the Sky ihr Album verschoben hat, aber das sei jetzt mal so dahingestellt. Ja, wir hatten das eigentlich geplant. Ich hätte mir sogar gedacht, dass wir heute eine Doppelfolge aufnehmen, aber das ist ja jetzt ins Wasser gefallen diese Woche. Aber wir gucken, dass wir das im Februar dann machen, wenn die ihr Album rausbringen, weil ich freue mich wirklich auf das Album und was ich bisher von dem Album gehört habe, ist auf jeden Fall absolut genial. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern wir haben heute eine ganz spezielle Folge und auch eine für uns eine sehr spezielle Folge, weil wir haben heute zum ersten Mal einen Gast dabei. Und einen sehr besonderen Gast und dem würde ich jetzt erstmal selber das Wort übergeben, dass ich vorstellen kann. Dominik, bitte stell dich vor für unsere Zuschauer.
Ich danke für die Einladung. Danke.
Sehr gerne.
Dass ich der Debütgast sein darf. Und ich bin im Netz unter dem Namen Wappenschmied unterwegs und unter dem Namen mache ich seit... Das ist jetzt fast schon eine Matheaufgabe. Seit einem guten Paket an Jahren mache ich jetzt Metal-Logos und Metal-Artworks und habe es geschafft, sozusagen mich über den Lauf der Zeit so ein bisschen auch zu etablieren. Und ja, heute stehe ich euch Rede und Antwort in Sachen Design im Metal.
Ja, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du heute dabei bist, auch als unser erster Gast. Und du hast ja mittlerweile doch schon eine ziemlichen Stand sozusagen. Es gibt ja einige Leute, die ich schon kenne, auch oder die schon mal was von dir gesehen haben. Deswegen auf jeden Fall vielen Dank an der Stelle, dass du dich so bereit erklärt hast, bei uns zu erscheinen. Genau.
Und es soll heute, wie schon Dominik angekündigt hat, heute geht es vor allem um Merchandise und darum und Design, genau. Und ich glaube, wir haben jetzt wirklich einen Experten da ins Boot holen können. Und ich sehe schon, wir haben alle drei, ich weiß nicht, Dominik, was du für einen Pulli anhast, aber ich glaube, wir haben alle beide, Chris und ich, einen Merch-Pulli an. Chris von Heaven Shall Burn, ich von Arch Enemy. Und ich weiß nicht, Dominik.
Ich bin komplett blank in Heimgammel-Klamotten, aber.
Okay, sehr gut. Aber auf jeden Fall, ich glaube, Merch und Metal, das sind, die gehen wirklich Hand in Hand. Und vielleicht an dich als erste Frage. Wir gehen mal davon aus, dass du auch viel Musik hörst, viel Metal hörst. Was hörst du da genau? Also hast du da bestimmte Genres, hast du da bestimmte Bands, die du gerne hörst?
Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir so, angefangen hat es bei mir eher so mit Power Metal als, sagen wir mal, nicht so garstige Einstiegsdroge. Und da war ich glaube ich so 14, 15. Da hat mein Vater von irgendeinem Arbeitskollegen so ein Iced Earth-Album gebrannt bekommen und ihm war das schon zu viel, weil der eher so aus der alten 60er, 70er Rockschiene kommt und ich habe mir das angehört und das hat dann irgendwie gefunkt und dann war ich so ein paar Jährchen eher so in dem Metier und dann kam halt so die ganze Folk- und Pagan-Metal-Welle, die sich überschnitten hat mit meinem Herr-Ringe-Fanboy-Tum. Und das hat sich sozusagen alles schön aneinandergereiht. Und dann ist das sozusagen so nach und nach, dann aber auch sozusagen der Horizont sich dann erweitert. Dann eben eher so Richtung Black Metal, weniger Death. Und mittlerweile ja eigentlich eher so alles, was taugt. Aber halt entweder, wenn es mal wieder nostalgisch wird, wieder in, ganz zurück zu Power-Metal-Sachen oder Folk-Metal hatte jetzt den Zenit schon länger überschritten und gibt zwar schon noch nice Sachen, aber ist jetzt auch nicht mehr so ein Riesending für mich. Aber ja, aber eben wie jetzt auch zum Eingangsstatement eben so eher atmosphärischere Sachen, Post-Metal-Sachen sind immer willkommen.
Es scheint ja.
Ich glaube, das.
Ja, bitte, Benni.
Ich glaube, das ist so der typische Metal-Werdegang. Ich glaube, den können wir auch beide nachvollziehen. Ja. Ich mit erstmal Power Metal. Ich glaube, das ist, wie du schon gesagt hast, die perfekte Einstiegsdroge. Und dann geht es ja eigentlich immer, immer weiter in die Materie rein. Aber das dann.
Vor allem, was ich ganz interessant finde, um nicht mal ganz kurz hier ganz dreist zu unterbrechen, aber diese Fantasy-Verbindung scheint ja immer so eine Schnittmenge zu sein. Benni, du kannst da auch ein Liedchen von singen.
Auf jeden Fall, ja.
Also ja. Das scheint wirklich sehr viel auch sozusagen dazu beizutragen, wie dann der musikalische Werdegang wird, wenn man davor schon Fantasy und Wikinger und sonst was geil findet. Mhm. Deswegen finde ich interessant, das zu sehen, weil das habe ich jetzt schon von ein paar Leuten gehört, dass das bei denen so ein ähnlicher Werdegang ist. Aber auf jeden Fall interessant zu hören. So, deswegen, hörst du auch andere Musik, so nur Metal, oder ist das, bist du da auch variabel in den Genres, ja, die du
hörst? Also jetzt, gerade wenn irgendwie ich an Sachen arbeite, die halt auch mit Text zu tun haben oder sowas, da habe ich dann lieber instrumental und ist aber ganz unterschiedlich. Manchmal eher halt so Sachen Richtung, ja, so nordisches Ambient-Kram oder Badruna, so ein bisschen in die Schiene, aber geht auch ganz normal so Lo-Fi-Hip-Hop-Sachen, die dann im Hintergrund einfach so vor sich hin plänkeln, ohne mich irgendwie groß abzulenken. Und je nach Laune auch ein bisschen deutschen Hip-Hop.
Okay.
Weil früher habe ich auch viel Reggae gehört, aber das habe ich, da habe ich mittlerweile überhaupt null Befindlichkeiten.
Okay, aber
damit ich, ja.
Gerade auch, weil du Wadrüder ansprichst, das ist ja auch bei uns eine Riesenschiene. Also ich glaube, wir haben bisher in jeder Folge von unserem Podcast irgendwas mit Wadrüder besprochen.
Ich wollte es gerade sagen, wir haben auf jeden Fall obligatorische Wadrüner-Erwähnung, check. Haben wir jetzt halt diese Folge auch gemacht. Vielen Dank dafür. Auf jeden Fall hast du uns abgenommen, dass wir da nicht noch zwanghaft irgendwo Wadrüner einbauen müssen. gut, passt. Damit wäre das auch geklärt. Sehr schön. Alright.
So. Ja. Willst du fortfahren, Chris? Soll ich?
Ja, ich wollte gerade noch irgendwie so ein bisschen, einfach ein bisschen, um ans Thema ranzukommen, so, weil ich persönlich auch sehr viel Merchandise besitze. Mein Konto wird eigentlich ständig geleert von Einkäufen auf diversesten Online-Shops durch das Akquirieren von Band-Merch. Und da würde mich mal interessieren, wieso du so zum Band-Merch stehst, da du ja selber auch großen Teil dazu beiträgst, dass sowas entsteht überhaupt. Ob du selber auch Band-Merch trägst, ob das weniger oder mehr geworden ist über die Jahre, die du Metal hörst, und welche, keine Ahnung, welche Bedeutung das vielleicht ein bisschen hast, ob du Merchandise geil findest und sowas in die Richtung. Was da dein Standpunkt dazu so?
Also mein Schrank ist sehr voll. aber echt teilweise viel noch aus eher früheren Zeiten. Mittlerweile, ja, so ein bisschen ist es runtergefahren, aber hat nicht aufgehört. Aber ich würde auch eher so sagen, eben durch meinen berufliches und davor halt das Studium und sowas ist so ein bisschen der Fokus jetzt, sagen wir mal, vom reinen Design her auch noch auf andere Sachen geschiftet. Aber so die Ästhetik an sich ist mir trotzdem noch wichtig. Also, weiß nicht, schwarz muss es auch sein. Da bin ich zu traditionalistisch. Also ich glaube, ich habe zwei weiße Shirts und ein rotes. Und das war es dann auch. Aber da tue ich mir irgendwie selber schwer, das abzulegen. Aber mei, es ist halt, wie es ist. Aber ansonsten, ja Bandshirts sind nach wie vor wichtig und ja, selbst wenn ich keins trage, eben so als Metalhead, ist das ja wie so eine Art, ja, Code.
Der, so ein Statussymbol fast,
ja,
schon.
Ja, und auch, weiß nicht, also ich freue mich immer, wenn ich Leute sehe, wo man ja auf den ersten Blick erkennt, okay, ganz klar eben, sagen wir mal, ein Shirt aus der härteren Schiene, egal ob das jetzt irgendwie Metalcore ist oder was anderes, aber eben die, so dieser generelle Look ist ziemlich eindeutig für die Eingeweihten und hat so ein, weiß nicht, wie man es nennen soll, wie so eine Art dieser Gemeinschaftscharakter, der dem Metal mal zugeschrieben wird, der findet sich auch darin wieder, meine ich.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Das so ist auf jeden Fall
Identifikationsquelle für viele natürlich auch. Gerade mittlerweile geht's wieder, also ist mir da, trage ich auch ein bisschen diversere Klamotten, aber gerade am Anfang merkt man schon so, da muss man gleich jede Kette, die man besitzt, an seine Hose hängen, so absolut alles. Also da hat man natürlich schon, gerade Metal, glaube ich, ist eine der Musikrichtungen, wo die krasseste Identifikation auch durch die Klamotten stattfindet. Ich meine, jede Subkultur hat es zum gewissen Maß, aber ich glaube, beim Metal gerade auch durch die Breite an Produkten, die es da zu kaufen gibt, ist es natürlich noch sehr viel extremer als in teilweise anderen Musikrichtungen, aber ich mache es gerne. Also, wie du schon gesagt hast, man freut sich dann immer, wenn man jemand begegnet, der ein Bandshirt anhat von irgendeiner Band, die man geil findet oder sonst irgendwas. Also, definitiv. So.
Du hattest jetzt vorhin schon angesprochen, du bist ja schon relativ lange dabei, sowohl im Metal als auch dabei, selber Merch zu entwerfen, beziehungsweise Designs und Logos. Wie bist du dazu gekommen? Also wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich höre gerne Metal, mir gefällt das auch wirklich sehr gut. Und wie bist du auf den Gedanken gekommen, dann dich selber da auch, sag ich mal, zu beteiligen und selber da auch was zu entwerfen? Oder gab es da überhaupt einen bestimmten Punkt, an dem du das irgendwie festmachen kannst?
Wenn ich so ein bisschen zurückdenke, so eben in die wirklich allerfrühesten Jahre, so Mitte der Teenager-Jahre, da habe ich halt selber natürlich die Plattencover bestaunt und teilweise auch versucht, irgendwie nachzuzeichnen oder halt die Logos sozusagen zu kopieren einfach. Habe das, glaube ich, auch damals auf irgendwelches Band-Symbole und sowas auf meine Converse draufgemalt mit irgendeinem weißen Tippex-Scheiß-Ding oder sowas. Und, und das sozusagen noch so ein bisschen im Kopiermodus, aber dadurch, dass ich halt schon immer gern gezeichnet hatte, hat sich das dann irgendwie so organisch entwickelt. Also ich weiß halt, dass ich damals, als man sozusagen ganz neu in diese Welt reingeht, will man natürlich so viel wie möglich hören und sehen und eben auf Streifzüge durch YouTube gegangen und damals, als das ganze File-Sharing noch ein bisschen wilder war, irgendwelche Blogs abgegrast, wo halt alle möglichen neuen Releases sozusagen herumlagen und und wenn man da so ein paar Favoriten gefunden hatte, gerade auch, weiß nicht, jüngere Bands, sage ich mal, die auch erst angefangen haben und sowas, da habe ich meistens einfach so den Stift in die Hand genommen und dazu beim Hören ein bisschen rumgemacht und irgendwann, sag mal, vielleicht, war da so dieses Selbstbewusstsein da, dass man sagt, okay, das sieht eigentlich nicht so schlecht aus, ich frage die einfach mal, ob sie sich vorstellen können, sozusagen, ja, ein neues Bandlogo sich zuzulegen oder überhaupt ein Bandlogo. Manche haben ja einfach nur Font X genommen und halt auf ihre Demo oder auf ihre erste Aufnahme gepackt und das war's dann. Und ja, das hat sozusagen positiv eigentlich begonnen. Also so, dass man nicht sich gleich sagen musste, okay, lasse ich das aber bleiben. Und ja, dementsprechend ist das dann immer weiter angewachsen.
Okay, ah ja. Also jetzt kein, ganz kurz, kein spezieller Punkt, an dem du sagst, du, das war jetzt das Schlüsselerlebnis, wo du dann angefangen hast, dir zu überlegen, ich mache jetzt selber Merch. Und das war ein fließender Prozess. Ich glaube, wie es da oft so ist. Also, okay.
Was mich ganz kurz noch interessieren würde, weil ich da natürlich auch selber einen Zugang zu habe, so was du so ein bisschen davor gemacht hast, so was bis vor dem Metal sozusagen deine Inspirationsquellen dazu waren, irgendwie was zu zeichnen, was zu malen, irgendwie sowas in die Richtung, weil ich habe gemerkt, dass sich mein Stil rasant verändert hat, nachdem ich in den Metal reingekommen bin, künstlerisch, weil, also um das mal ganz kurz anzuschneiden, ich bin auch schon seit frühester Kindheit künstlerisch interessiert und auch in der Schule und so, aber es hat sich sehr rasant geändert und sehr rasant haben sich auch meine Interessen geändert, was ich zeichne und was ich aufs Papier bringe. Deswegen würde ich mal ganz gerne wissen, wie das bei dir war, wie du das gemerkt hast oder was du davor gemacht hast, vor allem auch.
Sagen wir so, jetzt so frühere Kindheit, weit auf Tiere und Dinos eingeschossen. Erstmal überhaupt einen Menschen gezeichnet hatte, weil ich es wollte und nicht mal jemand gesagt hat, zeichne doch mal mich oder so. Und also Tiere waren immer extrem hoher Stellenwert bei mir. Auch so, wenn man so diese klassische, oh, was willst du später mal werden oder sowas, weiß nicht. Ich habe immer sehr viel über eben, weiß nicht, ob es jetzt Archäologe oder eben Biologe, irgendwie sowas war, aber meistens dann in dem Bereich drin. Und das war schon ziemlich viel Monster und sowas, teils auch, aber jetzt nicht so verstärkt. Und ja, bis ich eigentlich so Richtung Metal gesteuert bin, weiß nicht, war ich eigentlich ziemlich lame. Also ich habe keine Musik gehört, wirklich hat mir alles nicht getaugt, was man halt so aufschnappt irgendwie. War Metal schon so, sag mal, in einer gewissen Hinsicht identitätsstiftend oder zumindest hat sowas eben das dann hervorgebracht, wo ich mich auch am wohlsten gefühlt hatte.
Ja. Okay. Also wahrscheinlich so ein bisschen wie bei dir, Chris, ne? Also ich glaube, wenn man dann da so drin ist, dann hat man da auch seinen Platz gefunden und fängt dann da auch an, dann selber zu gestalten und sich auch selbst zu gestalten. Ich glaube, das ist bei vielen so, die diese Musik auch hören. Und dazu trägt dann eben auch das Merch bei zu dieser Identität. Also
eine Sache, die ich noch ganz kurz anfügen will, was mich interessiert. Nämlich, als ich diese Veränderung gemacht habe, auch diese künstlerische Veränderung, saß ich die größte Zeit bei mir im Kunstaditum in der Schule. Und die Reaktionen waren, ich sag mal, gemischt. Meine Kunstlehrerin hat mich geliebt. Der Rest hat gesagt, ich habe keine Seele. Deswegen, keine Ahnung, wie war das so, weil das natürlich alles immer dann auch doch auch ein ganzes Stückchen düster wird, als der Otto Normalverbraucher, Bienchen und Blümchen sozusagen sieht, wie meine Rektorin dann sagt, als sie meine Bilder gesehen hat, ja, in jungen Jahren ist die Wahrheit wichtig, in älteren Jahren die Ästhetik, und da habe ich mir auch gedacht, Junge, aber wie war das denn so bei dir, so hat man da auch, oder wie hast du das so mitbekommen, die Veränderung sozusagen, die visuelle äußere Veränderung, als auch die Veränderung in der, ich sag mal, im Gestalterischen, wie war da so die Reaktion drauf oder war das alles positiv und überhaupt gar kein Problem? Und
War eigentlich überlegen. Also ich weiß halt eben, wie ich auch vorhin gesagt habe, es war eher so Richtung dann durch Fantasy geprägt und sowas. Ich habe halt viel dann eher in die Richtung gemacht, aber natürlich schon auch teilweise eher Graphic und mit irgendwelchen kriegerischen Sachen, was weiß ich, ob es jetzt eben Orks, Trolle oder sonst was waren. Also natürlich so vom generellen Vibe her schon eher so eben die dunkleren Kreaturen anstelle von irgendwelchen, was weiß ich, Harfe spielenden Elfen oder sowas. Von daher, aber jetzt so das Feedback oder was so kam, weiß nicht. Also kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwie Verwunderung oder auch eher negative Sachen zurückkamen. Aber weiß nicht, ob mich das auch damals überhaupt so erreicht hätte, weil das war eher so was Selbstgenügendes und teilweise auch so sozusagen in der Zone, in der Welt drinnen, dass das auch eher zweitrangig war, glaube ich, was da von außen eigentlich da so zu hören war.
Also abgesehen davon, war vielleicht auch noch eine andere Zeit, eine andere Generation. Heute ist ja alles, ich weiß nicht, weich gespülter vielleicht, alles noch mehr Mainstream. Ich weiß nicht, wie das bei dir vielleicht war. Kommt vielleicht noch dazu, aber heute spürt man dann die verwunderten Blicke schon, denke ich. Größtenteils ist natürlich die Frage, ob das einen betrifft oder nicht. Das ist bei vielen perlt's ab.
Wie gesagt, ich finde es auch eher lustig als irgendwie bedrückend oder unangenehm, deswegen. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern um künstlerische Tätigkeit. Deswegen würde ich mal ein bisschen jetzt mal langsam das Thema ansteuern sozusagen. Und nachdem wir jetzt halt schon gehört haben, dass du auch sehr viel Inspiration dann natürlich aus der Musik gezogen hast, so aus anderen Artworks und Covern und so weiter und so fort, würde mich mal dann interessieren, wann du dann auch gemerkt hast, so, das ist jetzt was ich dann auch, was ich dann auch beruflich verfolgen will, wo du dann gesagt hast, so, das gehe ich jetzt studieren, so.
Hat sich eigentlich schon für mich irgendwie ziemlich früh herauskristallisiert. Also in der Oberstufe hatte ich eben dann schon leistungslos Kunst genommen und dementsprechend dann auch für meine Facharbeit, glaube ich, ja, sozusagen als für die finale Abschlussarbeit auch Kunst ausgewählt und nicht Mathe, was der andere war. Danach war dann nochmal so ein kurzer Wegkreuzung sozusagen, weil ich war in der Generation, die gerade in diesem Wechsel, als der Zivildienst abgeschafft wurde, drin und mich hat es aber sozusagen noch erwischt. Ich wurde kurz vorher noch für, tauglich gemustert, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wurde ich sozusagen nicht ausgemustert und hatte dann die Entscheidung, ob ich eben zum Bund gehe oder Zivildienst mache. Und da hatte ich mich für den Zivildienst entschieden, habe meine Erklärung da eingereicht, habe bei mir in der Umgebung geguckt und war dann für ein ganzes Schuljahr in der Schule für geistig behinderte Kinder. Und das war sehr schön. Und da hatte ich tatsächlich dann auch noch mit ins Boot genommen, ob ich nicht Heilpädagogik studieren würde. Dann hatte ich zu dem Zeitpunkt zwei Bewerbungen rausgeschickt. Eine eben für Heilpädagogik und eine für Grafikdesign bei mir in Augsburg, wo ich herkomme. Und Augsburg war schneller mit der Zusage und auf der anderen Seite aber auch natürlich mehr, weiß nicht, hat man mehr investiert sozusagen, weil bei dem anderen schicke ich halt meine Credentials hin sozusagen und das war es dann eigentlich. Und bei der Aufnahme für Grafik oder Kommunikationsdesign musste ich halt eine ganze Mappe machen und da war natürlich sozusagen der Aufwand größer und dementsprechend auch die Annahme da war für mich auch mehr wert. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden und dann war es eigentlich klar.
Okay, interessant. Also du hast ja dann genau das in dein Studium auch mit reingenommen. Ich glaube, Chris, hast du dann auch noch speziellere Fragen zu?
Ich befinde mich auch gerade in der Mappenbauphase, deswegen, aber hat nichts damit zu tun, aber ja, ich bin auch gerade da händeringend am Zusammensammeln all meiner Werke und irgendwie dann gucken, was ich da reinpacke in meine Mappe. Aber mal sehen. Jetzt müssen wir mal schauen. Und dann gibt es da ja auch noch einen, zumindest bei hier in München gibt es dann noch einen, wie heißt das? Ein Aufnahmeprüfungstest-Dings. Mhm. Dann muss ich aber mal gucken. Ich bin bisher sehr zuversichtlich, dass das funktioniert, aber wir werden sehen, gell? Nee, aber was dann auch noch mich persönlich interessieren würde, um dann auch langsam so die Kurve zu bekommen zu deiner jetzigen Arbeit sozusagen, wie sehr man sozusagen sich im Studium auch dann, wie sehr man im Studium dann auch gelernt hat, sich vor allem rechtlich zu orientieren und wie dann auch Selbstständigkeit versus Angestelltheit sozusagen funktioniert und was du da bevorzugst, wie sich da die Arbeiten unterscheiden und auch wie da dann da sozusagen die Aussichten sind, wenn man da so als frischer Student aus dem Studium raus stolpert und dann plötzlich in der Welt steht. Und
ja, so in den Treffen, die ich so mit den Kommilitonen hatte, auch im Nachgang und sowas, da haben wir schon gesagt, es hätte alles ein bisschen mehr sein können, was so die ganze reale Weltgeschichte angeht, so mit Vorbereitung. Das ist dasselbe wie auch in der Schule oder sowas, wo ja auch bemängelt wird, dass dann nicht irgendwie mal ein bisschen, was weiß ich, Kindern gezeigt wird, was weiß ich. Ja, wie man sich um ein paar grundlegende Sachen kümmert, egal ob es eben, was weiß ich, Kontoführung ist oder sonstige Sachen, dass man so ein bisschen Skills bekommt, die ja wichtig sind, gerade in den ersten jungen Jahren. Und das war im Studium auch nicht wirklich so der Fokus. Wir hatten einmal so ein Semester hinten ran noch mit Recht und ein anderes, was war das? Boah. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwas Wirtschaftsmäßiges, glaube ich. Da war dann nur die Aufgabe, dass wir so eine Art Marktanalyse machen sollten für irgendein imaginäres Produkt und sowas. Und weiß nicht, das ist alles so halbgar gewesen. Und auch, ich glaube, eins von den Fächern habe ich mir nur anrechnen lassen, weil ich noch ein paar mehr Credits aus meinem Erasmus-Jahr mitgebracht habe. Bin ich überhaupt nicht hingegangen. Also, ja, weiß nicht. War alles nicht so wirklich hilfreich.
Also eher realitätsfern sozusagen.
Ja, halt eher das Handwerk. Hat halt einfach Priorität dort, was auch gut ist. Aber weiß nicht. Ist auch so ein bisschen die, wie soll man sagen, weiß nicht, ob es jetzt Klischee ist, aber also es bestätigt sich auch dort, man hat halt wirklich als, sag mal, freier, gestalterischer Geist nicht so die Nerven, sich mit so drögen Sachen auseinanderzusetzen, die halt aber trotzdem wichtig sind. Und ja, dementsprechend ist das dann irgendwie so immer zweitrangig oder sogar drittrangig. Und okay. Deswegen, ja, ist es, weiß nicht, vielleicht ist es in anderen Hochschulen oder anderen Universitäten anders, aber so grundlegende Sachen, auch wie viel ist meine Arbeit wert, gerade wenn man selbstständig ist, worauf muss ich achten, was muss in den Vertrag rein und sowas, das sind dann Sachen, die eigentlich, finde ich, hätten beigebracht werden müssten. Mhm. Und sei es auch nur wirklich so rudimentäre Eckpunkte, aber ja, da wird man oft dann muss man sich irgendwie selber drum kümmern und schauen, dass man halt irgendwelche erfahrenen Leute vielleicht als Mentoren findet, die einem das so ein bisschen an die Hand nehmen können oder so.
Also man war da sehr, sehr auf sich allein gestellt. Und wie war das, vielleicht hast du es auch schon während des Studiums mitbekommen, mit Konkurrenz, sage ich jetzt mal, also auch nach dem Studium, wie musste man sich von Anfang an direkt, sag mal, auf dem Markt etablieren? Oder beziehungsweise wie war deine persönliche Erfahrungen? Gab es dann schon bestimmte Sachen, bestimmte Leute, wo man gesehen hat, die könnten einem jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, reingrätschen oder dann auch für Connection schaffen, die vielleicht auch von Vorteil sind? Hat man dann auch gelernt, sich eben, ich sag mal, in diesem ganzen Haifischbecken irgendwie so ein bisschen voranzukämpfen. Wie war das bei dir?
Also, ja, ich würde sagen, so Werbenschulung merkt man halt schon so mal, mit welchen Leuten man kann oder so. Und ist auch, ja, denke ich, eher sinnvoll sozusagen, sich auf das Positive, auf irgendwelche ja, Zusammenschlüsse vielleicht zu fokussieren oder wie man, wenn man merkt, man kann mit Leuten gut zusammen, entstehen oft auch ja, so kleine Kollektive oder sowas, die gerade wenn Leute eben sich während des Studiums schon auf verschiedene Disziplinen so ein bisschen einschießen, dass man dann sich denkt, okay, da kann man, wir decken ein paar Fächer ab sozusagen, ein paar Gebiete da zusammen, könnte man da irgendwie vielleicht ein kleines Studio oder was aufmachen, sowas gibt es öfter. Okay. Ja, bei mir im Studium, es gab Leute, da war eigentlich schon ziemlich klar, die schaffen das. Okay. Also jemand, der, weiß nicht, ja, Leute, die schon sozusagen ihr Steckenpferd ziemlich früh finden und wirklich dann am Ende vom Studium eigentlich fertig gebacken sind und wissen, wo es hingeht und also Konkurrenzdenken, würde ich sagen, ist jetzt eher nicht so dort. Klar, es gibt ein Überangebot an Grafikern und sonstigen Sachen. Da muss man irgendwie schauen, dass man sich ja, irgendwie bekannt macht, beziehungsweise an Aufträge kommt. Aber dass es irgendwie jetzt sozusagen anderen neidet oder versucht, da so, weiß nicht, vorher einen Fuß in die Tür zu kriegen, würde ich sagen, ist jetzt nicht so vordergründig. Aber liegt vielleicht auch daran, dass das halt noch so auf dem Campus halt alles so Larifari, Blumenkinder, jeder ist mit jedem gut und sowas. Und ich glaube, da ist so noch der, sozusagen der Ernst der Welt ist da noch ein bisschen fern und da denkt man da noch nicht so dran. Aber ja.
Ist eine Frage dazu noch, eine Folgefrage sozusagen, ein bisschen so, Metal ist ja jetzt mehr so ein, ich würde es nicht sagen, also Metal ist natürlich, bietet in sich einen sehr großen Markt, ist aber im generellen Gesamtbild ja eher ein Randgenre oder ein Nischenmarkt, was das angeht. Mhm. Ist es da so, ist es da so, dass es da auch so diesen Überangebot gibt an Kreativen und etc. oder ist es da ein bisschen, ich sag mal, ab vom Regentreiben des Gesamten? Oder ist es da genauso wie im...
Also ich finde schon, dass es überschaubarer ist. Und okay. Doch, eben es gibt auch je eben so viele Genres, wie es in der Musik gibt, gibt es halt auch dann sozusagen, die bevorzugen ja auch in der Regel sozusagen ja eine bestimmte visuelle Ausrichtung. Da fällt es, finde ich, einfach, sich sozusagen da also dann nochmal eine Nische in der Nische zu schaffen. Das ist auf jeden Fall möglich. Ja, das einzige Problem, finde ich halt, ist, ja, dadurch, dass halt, also es gibt ja zum einen keine Agenturen jetzt für Metal-Design oder sowas, weil die Natur von der ganzen Szene ist eher schon do-it-yourself-mäßig, jetzt nicht so hart wie beim Punk oder sowas, aber halt trotzdem, es gibt extrem viele Solo-Projekte, es gibt, ja, viele kleine, ambitionierte Bands, die Sachen auf eigene Faust machen und aber eben auch Produktionen dann selbst in die Hand nehmen und eben in kleinen Auflagen Sachen vertreiben. Das ist ja nicht alles so hyperkommerzialisiert, aber dementsprechend ja, sind jetzt auch nicht wirklich, es sind halt keine Unternehmen in der Branche, die sozusagen auch ordentlich Geld in die Hand nehmen. Das muss man halt auch sich im Klaren darüber sein. Aber das Einzige, was ich eben gerade noch sagen wollte, ist halt, was man trotzdem sieht, aber das ist auch ein generelles Problem im Design, dadurch, dass halt alles jetzt internationalisiert ist und sozusagen, ja, man, weiß nicht, Leute finden kann, die halt aufgrund ihrer aufgrund ihrer Herkunft, da wo die leben, sozusagen ganz andere Preise verlangen können als hier. Und weiß nicht, jetzt als schlimmstes Beispiel so Plattformen wie Fiverr oder so, wo halt tatsächlich viele Bands am Anfang ihre Logos beziehen, finde ich mittlerweile. Also damit kann man halt nicht, das ist halt ein Wettbewerb, den man nicht gewinnen kann. Mhm. Wenn man, weiß nicht, wenn irgendjemand aus, sagen wir mal, Klischeebeispiel, weil es halt wirklich viel ist, in Indonesien gibt es extrem viele Künstler. Ich meine, die haben ja auch, weiß nicht, das, glaube ich, das dicht besiedelste Land der Welt. Also auf diesen ganzen Inseln, die verwundert mich immer wieder so klein, aber ich glaube, da sind Millionen und Millionen von Menschen und dementsprechend natürlich auch Künstler und Künstler aus jeder Art, aber klar, wenn man dort ein Logo für 10 Euro machen kann und dafür, was weiß ich, das ein okayer Preis ist, dann kann man hier nur sagen, gute Nacht.
Ja, das ist klar, das ist natürlich verständlich, dass da dass es da natürlich dann Probleme auch geben kann. Gerade wenn das natürlich mit den, ich sag mal, Preisen doch sehr stark differiert. Das sieht man ja, würde ich auch sagen, nicht nur im Design. Das ist ja, scheint ja ein allweit bekanntes Problem zu sein, dass, wie nennt man das, Outsourcing etc.
Ja, klar. Das ja, Produktionen werden sonst so hin verlegt. Genau, und
das natürlich, glaube ich, das trifft jeden Sektor. Aber es ist tatsächlich auch, war mir bisher noch nicht so klar, dass das tatsächlich auch im Design doch so stark auch da ist, weil ich weiß nicht, man denkt immer so, ja, man sucht sich halt den aus, von dem die Arbeit einem besten gefällt, aber natürlich spielt da natürlich auch das Budget mit einer Rolle. Und wenn man es für billiger kriegen kann, dann ist das natürlich, sagen da viele Leute sicher nicht nein. Gerade auch, ich merke, dass das echt schwierig ist. Manchmal, ich habe jetzt bisher nur einige wenige Auftragsarbeiten gemacht, aber gerade was den Preis angeht, muss man da doch immer gucken irgendwie. Also, aber deswegen auch mal so, gerade wenn du jetzt halt Aufträge bekommst und ich, wie man von deinen ganzen Profilen ableiten kann, hast du ja schon einiges getan. Also dein Portfolio, genau, vielen Dank, ist ja doch recht weit.
Die Lingo hier reinbringen.
Ja, ich merke schon. Ja, da muss ich ein bisschen hier. Nee, aber dein Portfolio ist doch mittlerweile schon sehr umfangreich. Wie funktioniert dann so Interaktion mit den Kunden, beziehungsweise wie einigt man sich da auf den Preis? Wie baust du deinen Preis zusammen und auch und gibt es auch Kunden, die dann sozusagen immer wieder kommen, für die du dann auch mehr machst, für die dann auch gesamte Produkte sozusagen entwirfst, oder ist es mehr nur so ein kleines Stück im Gesamtbild des Kunden, oder wie läuft das dann immer so ab?
Genau, okay, machen wir da rein nach. Also preislich, früher hatte ich sozusagen nochmal vorher. Ganz früher habe ich wirklich, ja, weiß nicht, halt aus Newcomer-Akquise-Gründen mich wirklich sehr billig verkauft. Einfach dadurch, dass man halt, irgendwie muss man ja sein Portfolio sozusagen wachsen lassen können. Und das ist aber auch, ja, in der Regel meistens der Fall, wenn ich so mit anderen Designern aus dem Metal-Bereich rede, das ist halt, irgendwie muss man halt erstmal eine Präsenz schaffen und dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, 2013, 14 vielleicht, vielleicht ein bisschen früher, habe ich sozusagen mal ein Logo für einen gemacht, der mir dann im Gegenzug meine Webseite zusammengezimmert hat. So als Tauschgeschäft und genau, und auf der hatte ich dann das erstmal nur so in kurzes Logo, langes Logo unterteilt. Im Grunde nur so zwei verschiedene Preise aufgerufen, aber das so nach ein paar Jahren habe ich mir gedacht, so, das ist es nicht so das Wahre, weil teilweise ja gibt's Bandnamen, die ein ganzer Satz sind, zum Beispiel. Und dann steht das schon nicht mehr in irgendeinem Verhältnis. Und auch, wo ist die Grenze sozusagen, wenn ich sage, okay, ab 10 Buchstaben ist es ein langes Logo. ja, dann habe ich mich jetzt sozusagen dafür entschieden, dass ich so eine Art Basispreis habe. Und dann gibt es sozusagen einfach noch eine Art Buchstaben oder ja, pro Buchstaben Bepreisung. Also der Hauptteil vom Logopreis ist sozusagen der Basisblock und dann wird es einfach proportional nach Buchstaben aufgerechnet und dann, wenn es wirklich überbordend wird mit irgendwelchen Zusatzelementen und Illus und keltischen Geknote oder Black Metal Getropfe und sonstigen Kram, also wenn es sozusagen dann schon überdurchschnittlich viel Zusatzkram dazu kommt, dann vielleicht noch irgendeine kleine sozusagen Service-Extra-Gebühr oder sowas und dann das habe ich alles in so einer Liste zusammengefasst, die schicke ich meistens, weil ich sage es ganz ehrlich, 60% von den Anfragen ist einfach nur, hey, was sind die Preise? Dann schicke ich das und dann ist erstmal Stille. Und ja, aber da renne ich auch mittlerweile nicht mehr hinterher oder versuche das irgendwie zu machen, weil ja, momentan habe ich genug zu tun, da ja, ist halt, wie es ist. Entweder sagen die ja oder nein und gehen zum nächsten. Und genau, aber so wie du auch noch gefragt hattest, eben es gibt schon einige an Kunden, die ja zu viel Kreativität haben im musikalischen Sinne und ein Nebenprojekt nach dem anderen aufreißen. Und das freut mich natürlich. Ja, und von daher gibt es schon ein paar Beziehungen in der Vergangenheit, wo wirklich regelmäßig immer mal wieder angeklopft wird und manchmal nur eben Logos oder noch zusätzlich dann so irgendwelche Wappen, Embleme, die sozusagen das Ganze abrunden oder dann halt auch Artworks oder wenn das woanders herkommt, dann aber dafür dann das Layout vom Digipack oder von der CD. Genau, und das ist immer ganz schön, wenn man so auch nachhaltigere Beziehung zu seinen natürlich Kunden aufbauen kann. Und auch finde ich auch schön, wenn man eben so den musikalischen Werdegang selber ein bisschen ja mit ja, verfolgen kann. Mhm. Und ja.
So ist der jetzt ganz kurz, Chris, wenn ich einhaken darf.
Bitte.
ich würdest du, also du hast dich jetzt wahrscheinlich schon etabliert, denke ich mal, oder in dieser Szene. Und jetzt ist wahrscheinlich eher der Schritt vom Kunden auf dich. Also wahrscheinlich kriegst du viele Aufträge. Was mich noch interessieren würde, wie ist das, wenn man sozusagen direkt aus dem Studium kommt? Was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht das Gleiche studiert, auch sich selbstständig machen will? Und erstmal, weil natürlich kommen dann erstmal nicht die großen Aufträge und die Bands, sondern wahrscheinlich bist dann du auch erstmal, musstest auf die zugehen, also auf den Kunden zugehen. Und was wären da so deine konkreten Tipps vielleicht, wenn man das überhaupt so sagen kann, wie man das schafft, dass man dann ja, sich am Ende etabliert hat?
Genau, also ich habe sozusagen schon mit dem Studium angefangen, sozusagen dem ganzen Gesangkram so ein bisschen nebenberuflich zu machen und halt schon ja, im Kleinen angefangen, aber eben wie du gesagt hast, viel Klinken putzen. Ich bin durch Bandcamp, durch YouTube, durch eigentlich hauptsächlich die beiden Sachen oder halt Facebook natürlich auch in irgendwelchen Gruppen unterwegs gewesen, habe entweder nach Bands geguckt, also zum einen, die mir natürlich musikalisch liegen, aber auch die, wo ich sagen könnte, okay, das Logo kann ein bisschen was, ein Revamp oder ein Redesign vertragen. Und dann, weiß nicht, Leute angeschrieben, ein bisschen Honig ums Maul geschmiert und halt gesagt, was man macht und ja, ob die sich's vorstellen können. Und dann, ja, weiß nicht, muss man halt ein bisschen Geduld und Zuversicht mitbringen, weil, ja, entweder kommst du an den Bandleader, der das Logo selbst gemacht hat und das als Affront sieht, dass das überhaupt verbessert werden müsste. Oder Band sagt, nee, dafür haben wir gerade kein Geld. Oder ja, man überlegt sich's, kann alles bei rumkommen. Aber Also mit der Zeit, wenn man das sozusagen ein bisschen anläuft, ja, dann hat man da eigentlich so eine Art Routine und kann das machen. Und ja, das Einzige, was ich raten kann, ist auf jeden Fall ein bisschen, ja, nicht einfach nicht sich zu billig zu verkaufen. Okay. Klar. Ich hab billig angefangen und natürlich auch bin dann, habe ich meine Preise für mein Empfinden natürlich dann auch meinem Skillset angepasst, weil wenn ich so ein paar Sachen angucke, die ich sozusagen während oder vor dem Studium gemacht habe, denke ich mir so, ja gut, das würde ich so jetzt nicht mehr machen natürlich, ist halt immer so, aber wenn man so, ja, sagen wir mal, ein gesundes Selbstbewusstsein dafür hat, was sozusagen der Stand der Qualität ist von seinen Arbeiten, dann sollte man das auch vertreten gegenüber den Kunden. Aber ja, mittlerweile kommen die Leute zu mir, was sehr schön ist. Das nimmt auch viel Zeit weg oder schenkt einem, sagen wir mal, Zeit, die man vorher verwendet hat, um halt eben zu recherchieren, zu akquirieren und sowas. Und ja. Und abgesehen davon, eins noch. ja, ich habe auch erst gedacht nach dem Studium, jetzt geht's los, mache ich alles selber und so. Und habe das dann so für ein Jahr gemacht, aber eher so halbherzig, hat mich nochmal irgendwo für Kunstgeschichte eingeschrieben, um den Studentenstatus zu behalten und war dann eher so ein Jahr, ja, so halb auf Halbmast unterwegs irgendwie. Und das war halt auch nicht so wirklich das Wahre. Und habe mich dann aber eben beworben für eine Festanstellung und war da jetzt auch die letzten 3,5 Jahre in einer Agentur, in einer kleinen und habe da ganz normalen Designkram gemacht, was ich auch so jetzt noch nebenher mache. Natürlich, ich bin jetzt nicht 100% nur im Metal-Bereich tätig, aber das hilft auf jeden Fall auch, vor allem um, ja, sich selbst zu trainieren, was Abläufe angeht, was Projektmanagement ein bisschen angeht, was auch ein Preisbewusstsein schafft im, sagen wir mal, mittelständischen Bereich oder sowas, dass man so, weiß nicht, also mir hat das schon sehr geholfen in vielen Hinsichten.
Okay. Weil du gerade noch von man braucht da doch auch viel Zuversicht, fand ich eine sehr schöne Formulierung. Da würde ich jetzt auf diese Metapher aufspringen und fragen, gibt es da auch Momente, wo die Zuversicht dann etwas absackt und wo man dann doch mal seine Lebensentscheidung hinterfragt, um es mal ganz rasant zu formulieren, aber inwiefern dann da auch doch teilweise Downphasen entstehen, gerade wenn man dann doch mehr Ablehnungen als Zusagen bekommt für Designs und sonst was, da, ob es da auch Sachen gibt, wo man wirklich durchdrücken muss?
Also ich habe in dem Bereich, aber auch sonst eigentlich immer recht viel Glück gehabt, auch dadurch, dass ich sozusagen noch, weiß ich, ein Kumpel von mir, der hatte ein kleines Business mit Webdesign und auch mit Werbung aufgemacht und da konnte ich dann auch immer mal so, der hat halt viele Aufträge an mich abgetreten sozusagen, das war halt immer so ein nettes Zubrot, wenn es auch mal irgendwie woanders nicht so lief. Und zum anderen denke ich, ist es wichtig, wenn es halt nicht läuft, jetzt mit Aufträgen, ich meine, man ist ja kreativ, hoffentlich, dass man halt irgendwie schaut, dass man trotzdem immer weitermacht. Egal, ob man jetzt sozusagen nur für sich trainiert oder ob man halt tatsächlich meinetwegen irgendwelche Premades macht. Das machen sehr viele Künstler. Ich habe das nicht bislang geschafft, weil ich eigentlich immer mein Zettel voll habe und eben einfach Artworks machen und die dann halt sozusagen schon fertig verkaufen. Das ist ja auch ein große Sache bei vielen Künstlern, die wirklich konstant gerade für Shirts, für Merch-Sachen gute Motive entwickeln. Und da kann man dann sich auch selber eben ein bisschen freier entfalten. Das hilft, denke ich, auch, sagen wir mal, mental. Und klar ist nicht gegeben, dass die Sachen verkauft werden, aber du kannst die Dinge halt manchmal oder in der Regel ein bisschen billiger anbieten, als das, dadurch, dass es halt keine Auftragsarbeit ist. Und du kannst auch meinetwegen so verschiedene Kategorien erschaffen oder so für dich selbst, wo du sagst, okay, das ist meine vorgefertigten Artworks, Preisklasse A, B und C oder sowas. Und ja, also wenn es mir so gehen würde, würde ich, glaube ich, trotzdem versuchen, immer aktiv zu bleiben und nicht irgendwie vielleicht in so ein Tal zu fallen, wo man dann sozusagen, ja, weiß nicht, lethargisch depressiv wird oder so. Hängt natürlich von der jeweiligen Person ab. Ich meine, ich hatte das Glück noch nicht irgendwie mit irgendwelchen harten Zeiten konfrontiert. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das zu Ende geht.
Konfrontiert zu sein.
So. Genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Man kennt's. Hast du auch so, kommst dann auch, also du meintest jetzt, dass du sehr viel Arbeit, also doch sehr viel Arbeit hast und dass du da eigentlich da bisher keine Probleme hattest, da genügend reinzuholen oder auch Aufträge zu bekommen. Wenn du dann Aufträge trotzdem hast und arbeitest, kommst dann auch manchmal zu sowas wie kreativen Blockaden, wo du sagst, geht gar nicht mehr, keine Chance, muss ich jetzt erstmal beiseite legen, einen Tag und dann, wie gehst du mit sowas um und wie sorgst du dann auch vielleicht ein bisschen davor, deinen Kopf frei zu bekommen, beziehungsweise wie suchst du dir dann neue Inspirationen sozusagen?
Mhm. Kommt auch vor. Ja, bei manchen Logos ist es wirklich so, wo ich dann denke so, fuck, wie mache ich das? Das alles zündet nicht so wirklich. Aber auch eher bevor ich es überhaupt dem Kunden gezeigt habe. Kann ja sein, dass es dem trotzdem gefällt, aber eher so der Selbstanspruch manchmal ist halt auch immer hoch. Und auf jeden Fall einfach manchmal Sachen sein lassen ist okay. Dadurch, dass man in der Regel auch mehr als eine Sache zu tun hat, einfach mal wieder auf eine andere Schiene wechseln oder so. Und seit, weiß nicht, ich glaube so 2, 2,5 Jahren bin ich auch ganz froh, dass ich so eine Community gefunden habe auf Facebook. Community of Metal Designers nennt sich die Gruppe. Ist internationaler Haufen aus, ja, ich sag mal in erster Linie Logo-Designern, aber halt auch Leute, die Videos machen, die Artworks machen und das ist eine extrem offene und hilfreiche Truppe dort und sagen wir so, ich glaube, knapp 300 Leute sind da drin, aber ich würde sagen, so der Core sind vielleicht so 60 Leute, 50 Leute, die aktiver sind, aber da sehe ich, wie viele gerade junge Designer auch ihre Skizzen reinstellen und Feedback sozusagen von den Kollegen bekommen und Leute sagen, hey, probier's doch mal damit und sowas, das hilft auf jeden Fall. Und denke ich, ja, also das wäre sozusagen mein erster Schritt, wenn ich sowas irgendwie mich mit sowas konfrontiert sehen würde, dass ich entweder jemanden direkt anschreibe aus der Gruppe, mit denen ich gut kann, oder halt einfach einen Post machen, dann gibt es in der Regel wirklich innerhalb der nächsten 10 Minuten Feedback und man hat dann oft eben Ideen, Zugänge, die einem ja auch so einer Blockade helfen können. Und sonst, ja, weiß nicht, da hinten Bücherregal, man hat immer viel. Wo ich auch sagen muss, ich kaufe zwar gerne Bücher, aber dann gucke ich doch wieder im Internet nach.
Okay.
Aber so Referenzen, Sachen, die man einfach, die irgendwann mal nützlich sein können, sind auf jeden Fall eine gute Grundlage, sich sozusagen immer so ein bisschen neben dem Schreibtisch zu haben, wo man einfach ein bisschen rumblättern kann und dann macht es auf einmal Klick, weil irgendwelche Verbindungen da sind, wo man sich denkt, das könnte eine Lösung sein für den und den Look oder so.
Okay. Also sonst, immer, ja, sorry.
Ja, sonst gibt es auch manchmal aber natürlich auch Kunden, denen man irgendwie selten gerecht werden kann oder irgendwie die sich so verliebt haben in irgendwas in ihrem Kopf und man schafft es einfach nicht, dass dementsprechend darzustellen. Sei es, weil dein Stil sozusagen vielleicht gar nicht der richtige ist dafür und du dich zu sehr ja, in was anderes reinbiegen musst oder ja, weil manche Leute auch, glaube ich, schwer oder Schwierigkeiten haben, Sachen irgendwie zu abstrahieren oder sich von gewissen ja, Dingen zu lösen, in denen sie sozusagen sich verguckt haben. Ja.
Okay. Und ist das, du hast schon verschiedene Inspirationsquellen genannt. Wie ist das zum Beispiel auch mit den Kunden? Also können die da vielleicht auch ein bisschen helfen, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt, wenn die jetzt mit einem konkreten Vorschlag kommen und du sagst, ich komme jetzt da nicht wirklich weiter, sind die da flexibel oder haben sie dann wirklich, kommen sie mit einer extrem konkreten Vorstellung und sagen, das möchte ich, knallst du sozusagen auf den Tisch und sag, jetzt mach mal bis zu dem Zeitpunkt? Oder herrscht auch eine gewisse Interaktion?
Ja, auf jeden Fall. Interaktion ist immer da. Eben manche Kunden sind da sehr, sagen wir fast schon so pixelfokussiert und sagen, oh, kannst du das nicht noch mal ein bisschen dahin bewegen oder so? Und aber ja, generell würde ich sagen, also ganz am Anfang, bevor es überhaupt ein Stift in die Hand genommen wird und sowas, versuche ich so viel wie möglich aus denen rauszuholen. Mit sowohl musikalischen Referenzen, also wenn die halt selbst schon Musik machen oder halt gerade erst anfangen und sagen, okay, aber unsere Musik klingt so und so und dann schicken sie mir halt so die drei Hauptinspirationsquellen für sie selber. Ich frage auch immer nach Logo-Referenzen oder Sachen, die denen taugen oder Aspekte von Logos, die denen taugen. Genau. Und dann klärt man das ein bisschen ab. Manchmal bekommt man schon so grobe Skizzen, manchmal sehr, sehr grobe Skizzen. Und da, ja, genau, muss man so ein bisschen nachfühlen, wie flexibel solche Kunden sind und auch wie viel die sozusagen einem vertrauen in deiner Expertise sozusagen. Mhm. Weil, ja, gerade hatte ich es auch erst wieder jetzt nicht mit Metal, aber mit einem anderen ganz normalen Logo, da weiß nicht, da war es unheimlich schwierig sozusagen ja, eigenen Input reinzubringen und sozusagen ja, zu sagen, okay, aus rein gestalterischer Sicht wäre das sozusagen die cleverere Idee. Und das andere ist halt dann ja, manche brauchen halt wirklich nur eine Art sprechendes Tool, das sozusagen denen ihren Wunsch erfüllt. Ist halt manchmal so, ist aber auch manchmal ein bisschen, sagen wir mal, frustrierend, wenn man merkt, dass man so mit seinen eigenen Ideen, von denen man überzeugt ist, dass die besser sind, halt keinen ja. Anklang findet.
Okay,
aber in der, oder oft ist es eigentlich so, nachdem ich eben so ein ziemlich tiefes, gutes Briefing bekommen habe, das aber auch sich dann schon sowas vor dem geistigen Auge manifestiert, wo ich dann sage, okay, das ist die Richtung und sehr, sehr oft ist es dann aber auch die erste Skizze, die dann eigentlich schon ja, den Weg zur finalen Version sozusagen eröffnet und bei anderen, was soll ich noch sagen? Ja, machen wir erstmal einen Schlussstrich.
Das ja, passt, alles gut. Was mich noch interessieren würde, weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit Leuten, die so pixelfixiert sind, habe ich auch schon mal jemand gehabt, der da sehr versessen drauf war, dass da jede Linie eine ganz bestimmte Richtung hat und dass dann irgendwie ständig noch was geändert oder verändert oder verbessert wird und sagst dann, gibt es da einen Punkt, also ich weiß nicht, ob du es schon mal hattest, aber gibt es da einen Punkt, wo du dann irgendwann sagen würdest, Junge, sorry, irgendwie müssen wir jetzt auf einen grünen Zeig kommen, ansonsten wird es ein bisschen schwierig, wenn du jetzt wieder die 100. Verbesserung auf den Tisch hauen willst, dass es irgendwie...
Ja, also eben auch am Anfang sage ich meistens, dass ich mir vorbehalte, zu sagen, okay, hier ist jetzt sozusagen Ende der Fahnenstange oder beziehungsweise sagen wir mal so, wenn die Feedback-Schleifen und die Korrekturschleifen sozusagen das den Rahmen langsam sprengen, dann sage ich, dass ich ein Signal gebe und da muss man halt schauen, wie man weitermacht. Und aber es passiert sehr selten und habe auch oft Kunden, wo tatsächlich auch Feedback kommt oder ein Input nochmal, wo ich sage, ja, das ist gar nicht mal so verkehrt, wo ich auch selber gar nicht vielleicht im ersten Moment drüber nachgedacht habe. Und nachdem man es umsetzt, sagen kann, okay, das tut dem Ganzen eigentlich ganz gut. Aber ja, hatte auch mal einen Kunden, das war, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich in den Ordner reingucke, weiß gar nicht, wie viele Versionen ich von dem Logo untereinander abgespeichert habe. Ich habe schon die dann nochmal in Unterordner gruppiert, damit das Ding nicht so voll ist, und habe dann so Phase 1.0, 1.1, 1.2, oh, und das war immer, oh, wenn du da durch die Previews durchklickst, sind das wirklich so Nuancenunterschiede, aber es war dem Herrn extrem wichtig, dass das dann am Ende so aussieht. Und wir haben uns dann irgendwann zwischendrin nochmal für das so eine Art Tipp, Trinkgeld geeinigt, weil ich ihm auch gesagt habe, jetzt langsam kann ich auch nicht mehr.
Oh Gott, okay. Also solche gibt es dann auch, die fühlst du dich da manchmal unter Druck gesetzt? Also auch gerade was jetzt so zeitliche Limits anbelangt, so Deadlines, beziehungsweise lässt du sowas zu, also dass sie sagen, ich brauche das dann und dann und dann, oder sagst du, lasst mir Zeit, wahrscheinlich arbeitet sich auch leichter ohne Druck, kann ich, oder ich weiß nicht, wie das bei dir ist, manche können ja auch gut mit Druck arbeiten.
Ich brauche den Druck. Okay. Nee, vor allem auch, also eben als ich dann Vollzeit gearbeitet habe, mittlerweile bin ich selbstständig, da blieb halt echt nicht mehr viel Zeit nach Feierabend, sondern noch meinen eigenen Kram im Metal-Zeug zu machen. Und da habe ich schon immer versucht, möglichst viel unterzubringen. Und da sind Deadlines auch ganz hilfreich. Mhm. Weil sonst wandert so ein Ding halt immer noch mal ein bisschen weiter und runter auf der Prioritätenliste, weil wenn es immer heißt, ja, mach dir keinen Stress oder sowas, dann zieht man halt andere Sachen vor oder sagt dann noch, wenn irgendwie eine neue Anfrage reinkommt, ja, komm, kann auch noch rein. Und dann verschleppt sich sowas leicht. Deswegen frage ich in der Regel schon, ob es eine Deadline gibt und versuch sowas zeitnah umzusetzen, weil sonst einfach ein bisschen, ja, sonst wird es zäh. Aber teilweise gibt es auch Kunden, klar, denen das jetzt eher so, weiß ich, ist halt eher so zweitrangig, die wollen das gemacht haben, aber halt einfach im Lauf der nächsten 2 Monate oder so. Und da ist es dann eher andersrum, dass ich immer auf Anklopfen, auf Feedback poche und sage, hey, konntet ihr schon drüber sprechen? Sagt mal, was an ist, weil ich hier halt auch meine Listen rumfliegen habe und schaue, dass alles mehr oder minder chronologisch abgearbeitet wird und auch nicht irgendwie ewig rumhockt.
Okay. Also auch für den Arbeitsprozess wichtig, dass du da Strukturen hast und weißt, sozusagen auch die Listen gut abarbeiten kannst und nicht quasi vielleicht auch ein bisschen als Selbstschutz, so stelle ich mir das vor, dass du nicht sagst, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Druck und verschiebe jetzt erstmal alles und ist natürlich auch verständlich, du willst natürlich auch vorankommen. Insofern.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist wirklich manchmal, wenn man dann da sitzt und sich denkt, ach, eigentlich habe ich ja Zeit. Also gerade jetzt hat mit der Mappenvorbereitung und der Quarantäne und so habe ich jetzt gerade sehr viel Zeit, weil ich jetzt halt da, wo ich normalerweise arbeite, jetzt momentan gar nichts geht und da sitzt man dann halt doch rum und denkt sich, ach, jetzt kann ich noch eine Stunde was anderes machen und überhaupt und generell, das kann ich voll nachvollziehen, dass man da sagt, dass man da lieber, ich sag mal, einen strikten Plan hat, beziehungsweise eine Deadline, bis man was gemacht hat, weil man sonst auch irgendwie dann, also zumindest ich persönlich, dann auch irgendwie keine Ahnung habe, mit was ich jetzt als erstes anfangen soll. Deswegen kann ich das auf jeden Fall verstehen, wenn man da, und es ist wahrscheinlich auch, also kann ich mir vorstellen, sehr wichtig, um da natürlich eine Struktur reinzubekommen und dann nicht zu vergessen, dass man da noch irgendeinen Auftrag rumliegen hat, den man dann einfach irgendwo unter den Tisch verliert. Das sollte natürlich nicht passieren. Was mich jetzt noch interessieren würde, so in die Richtung, gerade wenn du, ich sag mal, so viele Projekte natürlich rumliegen hast, guckst du, dass du dann wirklich eins nach dem anderen machst oder sagst dann, eine Stunde mache ich das, und dann eine Stunde mache ich das? Oder guckst du, dass du eins fertig machst und dann zack, nächstes? Oder wie ziehst du das auf?
Ja, ich würde schon, also ich versuche schon mehr an einem, also mehr Projekte hintereinander zu vorwärts zu bringen. Zumindest irgendwie in Hinsicht auf verschiedene, ja, auf die verschiedenen Updates sozusagen. Also, dass ich sage, okay, heute schicke ich dem und den eine neue Version von dem jeweiligen Projekt oder so. Und ja, also alles, also wirklich an einem Stück was durchzuziehen, passiert dann wirklich nur, wenn ich gerade so im Flow bin, dass ich gleich die zündende Idee habe nach dem Gespräch, schon vielleicht am selben Tag oder am nächsten Tag eine Skizze hinschicken kann. Und dann ist gleich überschwängliches Feedback und sage, ja, genau so machen wir das. Dann sage ich, genau so machen wir das. Und dann mache ich das auch sofort, weil dann ist sozusagen der Motor noch warm. Und dann kann man das gut an einem Stück durchziehen. Und der Kunde ist froh, dass das so ratzfatz geklappt hat. Aber wenn es ein bisschen mehr ist, ja, sage ich auch manchen auch erst, okay, der Projektstart können wir aber erst, weiß nicht, nächsten Freitag machen oder so. Damit ich auch vorher so ein bisschen schon, ja, ein paar Projekte von der Liste kicken kann, die sozusagen kurz vor Abschluss sind, dass sich da nicht zu viel überschneidet.
Was war jetzt so, bisher würdest du sagen, dein größtes, umfangreichstes, also wenn du überhaupt was Konkretes nennen kannst, slash darfst, was war so dein größtes, massivstes Projekt, wo du sozusagen die meiste Zeit bisher reingesteckt hast und was hat das so alles umfasst? Und wie lange hast du dafür dann gebraucht am Ende?
Also aus meiner Heimatstadt, also es gibt zwei Bands, mit denen ich da zusammengearbeitet habe. Eine Band ist Metavoid, die machen so Tech Death und für die hatte ich ursprünglich nur mal das Logo gemacht. Und dann im Nachgang auch noch das Layout für das Digipack. Und das war so ein bisschen Gefrickel. Das klingt jetzt, okay, nur ein Digipack oder sowas. Aber das Problem war da hauptsächlich, dass die kein Booklet hatten. Und ich musste alle Texte eigentlich nur auf zwei Flügel von dem Digipack bringen oder sowas. Oder auf einen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall ja sehr viel Schieberei, das war ein bisschen, sagen wir, eher so minutiöse Arbeit, weil halt auch die Menge an Inhalt natürlich auch gut ausschauen muss und das war dann alles so ein bisschen so Circuit-mäßig, so wie so eine Art, wie so eine Art Band hat sich das so durchgezogen. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann. Also auch weil das eben so ein konzeptuelles Album war, da war dann sozusagen jeder Track baut auf dem vorherigen auf und so und war so ein bisschen die Herausforderung, dass alles auf so kleinen Raum irgendwie trotzdem noch halbwegs schlüssig darzustellen. Und die andere Band heißt Dead Freight of Soul und die hatten ihr Logo schon, aber für die hatte ich dann eben mal im Ganzen sozusagen eigentlich ein ganzes Paket gemacht, was mit Backdrop für die Bühne, das halt sozusagen aus Teilen vom Coverbestand, das ich gemacht hatte, dann das Booklet dazu, Zeichnungen fürs Booklet, auch so eine Art, wie eine Art Bewerbungsmappe, das die an Labels schicken wollten, mit Visitenkarte, mit Außengestaltung. Mhm. Also eher so ein richtiges, ja, wie so ein kleines Branding-Paket sozusagen, das dann auch, ja, über mehr hinausging als jetzt nur ein Album. Aber auch eben dann Shirt-Design und solche Sachen war dann alles zusammen, ja.
Also sehr, sehr, sehr umfangreich. Ein sehr umfangreiches, ja, Projekt mit allem drum und dran, okay.
Aber taugt mir auch halt zumindest dann, wenn halt sozusagen das alles auf ein momentanes Machwerk ausgerichtet ist, dass halt so dann eine Band auch wirklich wie so eine Art, ja, wenn man jetzt aus dem Werbesprech oder aus dem Design-Sprech Corporate Identity hat, wo halt dann sozusagen alles wirklich so aus einem Guss ist, das ist für mich ästhetisch sehr befriedigend, weil, weiß nicht, da hat alles Hand und Fuß, da ist nicht irgendwie so Zeug aus 8 Jahren Bandgeschichte zusammengeklöppelt irgendwie, sondern das ist halt dann wirklich, okay, das ist momentan der Status quo von der Band und dann wird alles dementsprechend sozusagen auch ausgerichtet, was Bühnenpräsenz oder Bühnen, Gestaltung angeht, über Merch hin zu ja, Sachen, die sozusagen jetzt bei denen nur an Labels geschickt wurde oder so. Ja. Und ja, das sowas macht auch Laune, aber ist natürlich dann schon ein bisschen mehr.
Mehr Arbeit.
Mehr Arbeit, ja, mehr sozusagen Töpfe auf dem Herd, schauen, dass alles sozusagen trotzdem noch einen Gesamtrahmen hat oder so. Und genau.
Wo wir schon bei, du hattest jetzt gerade nur mit den Bands angesprochen, so diese eigene Identität. Wie ist es mit Künstlern? Also spricht sich das irgendwann rum, wenn man sagt, so, der hat diesen Stil, also dieser künstlerische Fingerabdruck, sage ich mal, oder diese künstlerische Identität. Wie baut sich sowas auf und wie findet man das? Und sagt man dann als Band, wir haben jetzt die Idee von dem und dem Logo, dann wissen wir, dann gehen wir lieber zu dem, weil der hat es drauf, so nach der Richtung.
Also ich würde sagen, also viel hängt sozusagen mit Mundpropaganda zusammen und auch natürlich Bands, die untereinander kommunizieren oder die halt, viele Bands teilen sich ja auch, was weiß ich, Drummer und andere Musiker. Deswegen entstehen da oft so Geflechte, die dann eben für Leute wie mich auch gut sind, weil dann sozusagen der eine Musiker, der ein neues Logo in der Band bekommen hat, aber auch dort tätig ist und da vielleicht irgendwas anstoßen kann und also eben was Sachen so angeht mit Stil und wie eine Band sich das aussucht. Weiß nicht, ich bin ja auf der anderen Seite sozusagen von der Geschichte, aber ich denke schon, dass das, dass sich da umgehört wird, dann werden Sachen angeguckt und wenn das so mehr oder minder passt, werden die Leute dementsprechend kontaktiert. Also wenn ich so meine Kollegen angucke, es gibt ja wie so eine Art Verlauf sozusagen. Also jeder von uns deckt natürlich schon verschiedene Bereiche ab, aber man hat schon so eine gewisse Handschrift und innerhalb jeder individuellen Handschrift gibt es halt so Schnittpunkte. Deswegen glaube ich eben, ich kenne viele Leute, die halt wirklich extrem so kreislige Slam-Logos machen mit, wo alles mit, weil ich mit so Webbing, also so schleimig und Getropfe und eben sehr unleserlich ist, dann gibt es eben aber auch Leute, die eher so organische Formen wählen und ich denke, jeder hat so ein gewisses Spektrum und es ist auch gang und gäbe, dass eben gesagt wird, okay, ich glaube, das ist eher nicht so mein Metier, probier es mal bei dem und dem, also von der Designerseite aus, dass man sagt, ich glaube, da bist du bei jemand anderem besser aufgehoben und ich für meinen Teil bin sehr, weiß nicht, mathematisch grid-orientiert so in meiner Herangehensweise und in der Regel auch eher leserlich und dementsprechend, ja, kommen auch die Bands zu mir, die halt eher so dann aus dem Bereich Heavy, Power, Folk, Metal sind, sage ich mal, weil meine größten oder der Großteil meiner Logos ist immer so Blackletter-mäßige Sachen und aber eher klar und dann durch Ornamente, Waffen, sonstigen Kram halt sozusagen ausgeschmückt. Und ja, aber wenn jetzt jemand eben so Richtung Grindcore oder sowas gehen will, dann sucht er sich, denke ich, eher jemand anderen aus.
Okay. Die eine Sache, die ich ganz kurz noch da anfügen wollen würde, ob es da so auch ein bisschen so Trends, Szene-Trends sozusagen gibt. Ich meine, man sieht ja in wesentlich größeren Genres bzw. Gebieten, dass da immer wieder Trends sind, die, sei es jetzt, wenn man sich anguckt, wie heute Möbel aussehen oder sei es, wie man sich anguckt, wie heute Popcover aussehen oder sonst irgendwas, dass da immer Trends gibt, die irgendwie einer erfindet und dann irgendwie alle nachahmen und dass das sich immer weiterentwickelt. Hast du das Gefühl, dass es auch irgendwie in der Szene gibt, dass es Sachen gibt, die Leute immer wieder wollen, die sich vielleicht auch verändern oder die, wo sozusagen dann auch irgendeiner was vormacht, was dann von vielen kopiert wird, weil ich meine, so, nur ein Beispiel zu nennen, keine Ahnung, so diese ganze 2010 Metalcore Cartoon Monster Merchandise Zeug, das war ja alles ein ziemlich wilder Trend. Und ob es sowas auch gibt, was du merkst, wo du auch selber dann immer ähnliche Anfragen bekommst.
Also eben, was du jetzt gesagt hast, das ist auch so, finde ich, eher was mir zuerst in den Sinn gekommen wäre. Gerade das Merch davon mit den extremen, ja, also wirklich die Siebdruckplatte bis zum äußersten Rand ausfüllen mit sehr bunten Farben und eben cartoon-mäßigen Gore-Mischungen. Und aber in anderen Sachen bin mir nicht so sicher, weil ich, also eben, es gibt Leute, die eher puristisch sind und sagen, okay, eine Farbe weiß auf schwarz, das ist es. Und andere dann tendieren eher zu anderen Sachen. Aber muss man überlegen. So was halt auffällt teilweise, oder sagen wir so, es gibt schon so ein paar Künstler, die sozusagen trenden. Und gerade in Hinsicht auf Albumcovers, wenn man jetzt, der ist der gute Mann Iliran Kantor, der für eben, was war es jetzt, Heaven Shall Burn, Cattle Decapitation und also der hat einen unverkennbaren Stil, der so altmeisterlich ist, aber trotzdem eben ein bisschen noch was Neues mit reinbringt und das sind, ja, da merkt man schon, also zumindest die großen Bands, die sich das sozusagen auch leisten wollen, merkt man, dass das jetzt wirklich, dass was der öfter auf den Covern der letzten 5 Jahre, finde ich, auftaucht. Und andere Sachen, also bei Logos eher weniger. Das ist, finde ich, so unterschiedlich, kann man fast nicht sagen. Gerade auch, weil es eben, ja, natürlich, also ich sag mal so ein bisschen so dieses Flat-Design, was halt sozusagen Einzug gehalten hat, jetzt in die normale Design, darin hat sich auch eben auf viele Bands ausgewirkt, die dann wirklich von über die Jahre von ja eher Oldschool Black Death Metal Logos hin zu sehr, ja, klaren Schriften hingewandelt sind, die vielleicht noch irgendwie ein bisschen entfremdet worden sind, aber das war es dann auch. Merkt man ja auch, finde ich, glaube ich, auf so Gig-Postern oder von Festivals oder sowas, dass so die obere Sektion alles sehr klar und eher modern anmutet und so diese extremen Logos, ja, sind bei kommerziell erfolgreicheren Bands oft gar nicht mehr so präsent.
Klar, natürlich.
Stimmt.
Wenn man sich. Dein Internet ist gerade weg.
Ja, Chris.
Ja, ach so, ja, dein Internet hat gerade, aber die Technik. Ja, nee, aber was ich man sieht dich, man hört dich gerade, hat dein Internet ausgesetzt. Also zumindest bei mir. Egal, das ist egal. Aber was sogar eine Band, die mir da einfällt, Amorphis zum Beispiel, die von einem ziemlich wilden Stachellogo hingegangen sind zu einem, weiß nicht, ungefähr Bookman Old Style Word Font, also Schriftzug, deswegen. Aber ja, stimmt, das ist richtig, dass da viele, gerade von den größeren Bands, doch sehr, sehr ansehnliche, sehr wiedererkennbare Logos auch haben, die auch nicht so kompliziert sind, sondern ziemlich schnell dann auch klar wird, welche Band es ist. Was natürlich auch, ich glaube, zum gewissen Maß natürlich auch einen Marketing-Zweck hat.
Ja.
Eine Sache, die mich noch interessieren würde, weil du jetzt auch schon angesprochen hast, dass da auch doch ein sehr internationales Business ist. Ich weiß natürlich nicht, wie viel du mit internationalen Kunden bisher gearbeitet hast. Du meintest, dass du gerade auch vor allem im Pagan und im Folk-Bereich tätig bist. Da ist natürlich gerade nordische Mythologie immer ein Ding und ich denke, das ist auch sicher nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen die Symbolik kennt. Hast du auch schon Anfragen bekommen aus anderen Kulturkreisen, wo du dich irgendwie neu mit Sachen auseinandersetzen musstest? Oder wärst du auch offen dafür, dass du dich mit irgendwie neuen Sachen auseinandersetzt, kulturell, die dann in solche Logos einfließen, gerade wenn es irgendwie um Stammesmalereien oder Symbole oder Runen oder sonst irgendwas geht?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade als ich sozusagen neu in den ganzen heidnischen und Folk-Bereich reingekommen bin, habe ich wie wild wirklich nach Bands aus aller Herren Ländern gesucht, weil mich das extrem interessiert hat. Ich wollte möglichst viel heidnischen Kram haben von überall her. Und aber natürlich sozusagen die Hegemonialmacht ist halt Europa sozusagen im Metal-Bereich mit dem ganzen Subgenre, aber ja, dementsprechend auch mein Portfolio zeigt hauptsächlich so keltischen und germanischen oder nordischen Kram. Aber ich bin froh über jeden Zugang, der auch aus anderen Kulturkreisen kommt, was ich letztes Jahr, nee, oder sogar vorletztes Jahr, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, eine chilenische Band, Grim Totem heißen die, machen auch so schwarz-metallisch angehauchten Pagan-Metal und die nehmen halt ja aus der prähispanischen Kultur ihrer Ureinwohner sozusagen die Inspiration her, die Mapuche-Kultur ist das. Und da hatte ich auch zu Beginn noch eben viele Gespräche mit der Bandleaderin, die mir halt viel zugeschickt hatte, welche Symbolik da ist, welche Mythologie, welche wichtigen kulturellen Sachen diese Ureinwohner hatten. Und da hatten wir auch verschiedene Ansätze, das sozusagen einzubinden zu einem gewissen Teil. Weiß nicht, gerade südamerikanisch kennt man halt so diese Webmuster und sowas hatten die viel, die so rautenförmig sind. Da hatten wir am Anfang was und am Ende ging es dann darum, so einen bestimmten Baum einzubinden. Kann man kurz schauen, weil der Name ist mir selber wieder entfallen. Ich glaube, Arauca, irgendwie so ein spezieller Baum, der auch sehr charakteristisch ausschaut. Der hat einen extrem hohen Stamm und oben geht der dann nur so wie so ein Pilz sozusagen, nur so ein bisschen in die Breite. Und das war ein interessantes Projekt, weil man sich auch mal ein bisschen auf was anderes einschließen konnte, anstelle immer nur, ich sag mal, die ewig gleichen, aber weiß nicht, irgendwann hat man auch genug Mjölniers gezeichnet.
Klar. Ja, stimmt schon. Das ist bestimmt eine willkommene Abwechslung auch. Also
auf jeden Fall.
Und sicher auch eine ziemlich gute Inspiration. Also, wenn ich das jetzt so mir vorstelle, dann ist das sicher auch ziemlich gut, da mal einen frischen Wind reinzubekommen, anstatt die immer selben Runen. Deswegen. Eine letzte Sache, die ich noch anschneiden will. Wir haben nämlich auch schon wieder eine Stunde 23 momentan, deswegen. Aber ich will das trotzdem noch gefragt haben, weil das natürlich in unserem Podcast auch immer ein Thema wird und man da auch in der Metal-Welt diesem Thema doch immer nicht entkommt. Und das ist zu gewissermaßen, ich sag mal, Symbolik, die für den Otto-Normalverbraucher jetzt hat eher ein teilweise vielleicht fragwürdigen politischen Anstrich hat. Und da wäre dann so meine Frage, inwiefern du da auch gewisse Symbole vermeidest, beziehungsweise, ich sag mal, auch irgendwann, wenn Kunden mit gewissen Symbolen ankommen, du sagst, nee, sorry, Junge, geht nicht. Inwiefern du da die Grenze ziehst und wo da deine, wo du auch ob du vielleicht auch Kunden abgelehnt hast, wo du irgendwie Bedenken hattest mit deren Ausrichtung?
Ist auch schon vorgekommen. Wenn man meine Seite geht, also ich benutze die Algier-Rune in meinem Hammer-Symbol, die auch mit missbraucht wurde. Mhm. Und habe mir da auch schon öfter Gedanken zu gemacht, aber ich weiß nicht, ich hatte sozusagen ein Amulett oder eine Kette davon, weiß nicht, seit ich 13 bin. Ich habe mich damit sehr angefreundet und identifiziert und dann ist das jetzt eher so eine gewisse Trotzhaltung, weil es halt auch immer eine Frage ist, inwieweit man sozusagen solchen Leuten, die ja, nordische Symbolik für ihre politische Agenda missbrauchen, Raum bietet. Und
klar, selbstverständlich.
Deswegen behalte ich das auch erstmal bei. Aber eben zurück zur Frage, ja, ich schaue schon immer so ein bisschen, wenn mich gerade eine Band anschreibt, von der ich noch nie gehört habe, schaue ich immer erstmal ein bisschen näher drauf, gerade wenn das aus der Ecke kommt, ob das unbedenklich ist, weil ja, es gibt einen nicht unerheblichen Prozentsatz von Bands, die ein bisschen sketchy sind, und von daher, ja, also Symbole, die ich nicht verwenden würde, ist halt klar, irgendwelche Swastika-Sachen, die seien sie auch nur irgendwie, sag mal, so entfremdet, dass sie vielleicht sogar einen historischen Ursprung haben, aber das Ding ist halt verbrannt, kannst du nicht bringen. Und ansonsten, weiß nicht, ich hatte mal irgendeinen Typen, der mir ankam mit einem Symbol, wo er irgendwas drin haben wollte, und hat dann so mir so einen Rahmen geschickt, und das war halt der 1:1 abgekopiert von dem Eichenlaubkranz aus dem Reichsadler. Und wusste er aber angeblich nicht, weiß nicht, vielleicht war es auch wirklich Unwissen, aber da habe ich auch gesagt, nee, also das, damit arbeite ich nicht. Und ansonsten, klar, ich habe halt auch eben Kunden aus Skandinavien, und da ist das, die Auseinandersetzung mit der Kultur nochmal ein bisschen anders. Und auch, ich meine, eben jetzt Wikinger waren in Deutschland nicht wirklich da, außer halt irgendwelche Siedlungen in Heiterbu oder sonst wo im Norden. Deswegen ist das ein bisschen was anderes, wenn halt, weiß nicht, irgendein Norweger kommt und sagt, hier, bei mir war irgendeine alte Siedlung oder so, und dementsprechend richte ich meine Musik auf den historischen Teil von meiner Heimat aus. Aber ja, muss man immer ein bisschen abwägen.
Kommt wahrscheinlich auch immer auf den Kontext drauf an. Also es ist ja gerade, was so Runen betrifft, ob du jetzt die eine Rune mit der anderen hast, ich weiß jetzt nicht, die zum Beispiel, ich glaube, die Wolfsangel-Rune ist ja auch so eine aus verschiedenen Runen zusammengebaut. Aber ja, finden wir natürlich auf jeden Fall gut, dass man da auch differenziert, oder dass du da auch differenzierst. Ich glaube, dass ich weiß gar nicht, wie das bei anderen Künstlern ist, ob die da auch drauf achten oder ob das denen egal ist. Weiß ich.
Es gibt ja viel, sagen wir mal, die klassische apolitische Black Metal, der halt so, ja.
Ja.
Sag mal, ein Auge zudrückt bei bestimmten Sachen.
Ja, klar.
Und dementsprechend auch Künstler, die sich da nicht so einen Kopf machen. Und ja, wie du sagst, kommt ein bisschen auf den Kontext an. Ich hatte auch schon mal jemanden, der mir irgendwie eine Band empfohlen hatte, weil er die gerade nicht schafft. Dann gehe ich auf denen ihre Bandcamp-Seite, war irgendeine italienische Band. Da war erstmal, was weiß ich, 500 Hakenkreuze überall. Und also ich weiß auch nicht, wie man das nicht merken kann, sozusagen. Also mit wem er da zusammenarbeitet. Entweder schert es einen wirklich nicht, aber gut, man ist halt auch eine persönliche Einstellung, denke ich. Also ich meine, geht ja mehr als sozusagen Arbeit verweigern kann ich in so einem Fall auch nicht.
Ja, das stimmt, das stimmt. Chris, hast du noch was?
Nö, ich wollte eigentlich nur sagen, wir haben da ja auch eine ganze Folge zugemacht zu Runen und nordischer Mythologie und so, aber stimme ich auf jeden Fall komplett zu, dass man da auch bis zu einem gewissen Maß natürlich hier diesen Leuten nicht den Freiraum lassen sollte, hier nach Lieben und Verlangen da nordische Symbolik zu benutzen, zu missbrauchen. Deswegen, ich bin auch ein großer Fan von Runen etc. Ich habe auch eine Eigelskette.
Oh ja.
Deswegen, die trage ich auch schon seit Jahren. Die ist auch mittlerweile schon etwas das Metall ist etwas ausgeblichen, beschlagen, aber stimme ich auf jeden Fall komplett zu. Und damit haben wir den politischen Teil des Podcasts auch abgehakt. Ich sehe, wir sind mittlerweile auch zeitlich schon langsam an der, ich sag mal, an dem Limit, wo wir sagen würden, dass man langsam mal auf jeden Fall hier langsam Cut machen kann. Deswegen würde ich jetzt halt sagen, erstmal natürlich vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Oder Benni, ganz kurz noch?
Ja, eine Frage hätte ich noch, eine allerletzte, die du vielleicht auch kurz beantworten kannst. Hörst du Musik während deiner Arbeit? Egal ob Metal oder was anderes, vielleicht auch zur Inspiration?
Ja, schon. Also ich höre zum einen sehr viel Hörspiele auch.
Ah, okay.
Aber das ist halt auch wieder so eine Sache. Wenn ich nur an was Bildlichem arbeite, geht das. Sobald ich aber irgendwas schreiben muss oder sowas, dann ist mir lieber eben was ohne Texte zu haben. Ansonsten, ja, höre ich gern Metal, entweder den Metal tatsächlich von der Band oder Sachen, die mir geschickt haben, und mich halt so ein bisschen in die Stimmung zu versetzen, dass es auch irgendwie ja, passt, visuell und musikalisch. Und ja, ab und zu läuft aber auch irgendwelche Serien auf dem anderen Bildschirm, die man dann aber eher nur mit dem Ohr und mit einem Augenwinkel sozusagen mitkriegt. Mhm. Aber ja, hängt so ein bisschen von der Intensität des Projekts ab und wo man gerade ist, ob es jetzt nur die Skizzenphase ist oder halt schon ja, ein bisschen tiefer dann drin ist.
Mhm. Okay. Ich glaube, es ist bei dir auch so, ne, Chris?
Ich weiß ja, nicht. Auf jeden Fall. Ich habe wieder jetzt, wo ich viel arbeite, sehr viel Let's Plays etc., alles, was irgendwie auf YouTube ist, irgendwie. Hauptsache, es läuft was im Hintergrund. Je länger das Video, desto besser. Damit man nicht so oft ein neues Video raussuchen muss, aber stimmt schon, ja. Also auf jeden Fall irgendwie meistens einfach nur, damit irgendwas im Hintergrund ist. Aber kann ich auf jeden Fall sehr nachvollziehen, dass man da dann auch für manche Sachen auch lieber Musik hat, ist bei mir genauso. Deswegen, gerade wenn es komplizierter ist, gerade wenn es um wirklich aktiv vorbereiten geht, skizzieren etc., da finde ich das viel besser, wenn man Musik hat, weil das ist etwas, also etwas abstrakter als irgendjemand, der über irgendwelche Themen redet oder irgendeine Serie. Deswegen auf jeden Fall, stimmt schon, kann ich auch auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Mache ich selber auch so, deswegen. Aber dann hatten wir das auch noch geklärt. Und jetzt hat den Abschluss wirklich nochmal, was ich sagen wollte. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Mir hat es auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Ich hoffe, ja, dass auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du heute da warst. An alle, die zuhören immer noch, checkt auf jeden Fall den Wappenschmied auf Instagram ab. Ich glaube, du hast auch eine Facebook-Seite. Und auf jeden Fall die Webseite könnt ihr euch auch anschauen. Das ist eine wunderschöne Webseite. Das wollte ich gerade noch gesagt haben. Als ich auf der Webseite war, habe ich mir wirklich gedacht, das ist wirklich top-notch. Also das ist eine wirklich sehr schöne Webseite, die sich auf jeden Fall mal jeder anschauen kann, der da Interesse daran hat. Und genau, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören an alle. Benni, willst du noch irgendwas sagen? Hast du noch irgendwas?
Ja, auch von mir danke. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und viel Inspiration, viele Aufträge und ja, ich weiß nicht, vielleicht sieht man sich mal auf Festivals, Konzerten.
Ich hoffe.
Ja, vielleicht nächstes Jahr oder dieses Jahr.
Oder vielleicht auch nicht.
Vielleicht aber auch nicht, muss man schauen.
Ja. Nee, aber perfekt. Genau. Okay, dann. Ja, super. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Folge. Bis dahin auf jeden Fall. Ciao, ciao.